Radio Hagen, der Podcast.
Nach fast 8 Jahren wieder hier im Studio. Joyce, also nochmal herzlich willkommen.
Danke.
Damals mit den Mädels, wo du eine von 4 Stimmen warst. Ihr habt ja wirklich nur mit den Stimmen gearbeitet. Mhm. Was war das für eine Erfahrung? Also hier Weihnachtslieder gesungen, war ja auch November.
Ja.
Jetzt ist es auch wieder so kalt. Aber was war das, diese Zeit bei den Mädels, bei dieser A Cappella-Truppe?
Schwer zusammenzufassen. Waren natürlich über 3 Jahre, 3,5 Jahre. Ich kann mich aber noch total gut an den Tag erinnern, als wir hier waren. Da war ich total aufgeregt, hatte gerade diese Weihnachtslieder neu gelernt. Bass singen war für mich auch was ganz Neues. Und letztendlich habe ich einfach total viel gelernt und mitgenommen in der Zeit, ne? Wie man seine Stimme wo am besten einsetzt, wie man sich gut zusammenfügt, und das hilft mir echt heute noch. Das ist total schön.
Jetzt mit der eigenen Musik, also auch viele selbstgeschriebene Stücke. Ein Stück haben wir auch in der Bandabteilung, Unplugged Never. Mhm. Da geht's in den Bereich Jazz, Soul, irgendwie irgendwas dazwischen. Ich weiß das selber. Ich habe ja als Deutscher irgendwann mal angefangen, irische Lieder zu schreiben. Mhm. Hattest du auch Respekt davor, selber was zu schreiben, weil du gedacht hast, ja, ich bin ja nicht Ella Fitzgerald oder sowas? Oder kanntest du das nicht?
Das Schreiben fiel mir eher nie so richtig schwer. Es ist dann eher so, den nächsten Schritt zu machen und das mit jemandem zu teilen, was ich immer so eine Herausforderung fand. Und deswegen bin ich jetzt einfach total glücklich, dass ich Musiker gefunden habe, die Bock darauf haben, die Lust haben, das zu spielen, die das hören, was ich höre, und ja, dann was Schönes daraus zaubern mit mir zusammen. Und ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Schritt, sich das einfach zu trauen.
Jetzt gibt es da ja Diktaturen und Basisdemokratien in so Bands. Hast du das letzte Wort oder dürfen alle gleich stark mitreden?
Ich arbeite vor allem immer eher mit einer Person zusammen. Also manchmal mit einem Saxophonisten, manchmal mit einem Pianisten. Zu zweit ist, glaube ich, Demokratie deutlich einfacher als in einer großen Band. Ne? Wenn man jetzt da 5, 6, 7, 8 Leute hat, wird das natürlich schwieriger. Im Grunde schreibe ich meistens alleine zu Hause und gebe das dann meistens an einen Pianisten oder an, ja, jemanden weiter, der komponieren kann. Und dann arbeiten wir an dem Rest zusammen, kann man so sagen.
Und kannst du denn da loslassen, oder wenn du eigentlich das anders im Kopf hattest, fällt es dann schwer, dich da von der Richtung abzubringen, oder?
Mal so, würde ich sagen. Also manchmal ist es ja schon so, dass man eine ganz bestimmte Idee im Kopf hat, und wenn die dann nicht umgesetzt wird, fällt es einem natürlich schwer, das loszulassen. Bei anderen Songs bin ich aber total offen und habe nur so eine grobe Idee und noch keine weitere, wo das ungefähr hingehen könnte. Und dann ist es natürlich immer am einfachsten, da zusammenzuarbeiten. Ich habe neulich auch einen Song geschrieben, der ursprünglich eigentlich Abtempo sein sollte. Und jetzt ist es eine Ballade und es passt aber total gut. Von daher, ja, versuche ich da einfach manchmal über meinen Schatten zu springen und das einfach zuzulassen und loszulassen.
Das, manchmal verursacht das körperliche Schmerzen. Ich kenne das selber auch.
Ja, manchmal, ja.
Aber manchmal haben die anderen ja auch einen Punkt.
Richtig, so ist es.
Du machst das ja jetzt quasi auch mit Band. Vielleicht sagst du noch mal kurz, wie das dann live aussehen wird. Also hier war es ja jetzt runtergebrochen quasi mit Tasten und Stimmen. Wie wird es live aussehen?
Live sind wir zu 5. Also wir hören es ja gleich auch bei Never. Tisan singt auch großartig. Das ist immer eine totale Hilfe. So habe ich 2 Stimmen, Keys, Saxophon, Drums und da auch halb klassisch, halb E-Drums. Und noch ein Bass, der sowohl Kontrabass als auch E-Bass spielt. Und so können wir da wirklich schön variieren, hier und da mal ein paar Hip-Hop-R&B-Einflüsse einbringen und es dann aber auch runterbrechen zu, ja, klassischem Soul, ich sag immer aus der Ray Charles-Ära.
Wenn man damit an den Start geht und sich bei Locations meldet, sind da die Türen gleich offen, oder sagen die ja aber nur, wenn er irgendwie auch eine Hälfte Ella Fitzgerald oder so spielt? Wie läuft das da? Kommt man da gut an Auftritte?
Das kommt sehr drauf an, mit wem man spricht tatsächlich. Also wenn man das gut erklären kann, was man davor hat und vor allem dann in Jazzclubs auch nochmal den ein oder anderen Standard spielt und so die Jazzgrößen ehrt, sage ich mal, dann ist es natürlich viel leichter, als wenn man jetzt nur eigene Songs spielt, die vielleicht nicht komplett dort in den Rahmen passen. Aber ich finde, am Ende sind all diese Stilrichtungen, die ich so liebe, Jazz, Blues, aber auch Hip-Hop und R&B, im Grunde Soul-Musik, weil sie Musik für die Seele sind. Und ich versuche da immer so die Anknüpfungspunkte zu finden und das so zusammenzusetzen, dass es ein großes Ganzes ergibt, was dann ja einfach zusammenpasst und nicht einfach, natürlich nicht einfach zusammengewürfelt ist. Ne?
Da braucht man dann natürlich auf der anderen Seite auch die Offenheit dafür.
Also absolut, ja.
In Genres sind ja dann auch viele Hardliner unterwegs oder Puristen oder so, die
das stimmt, ja.
Sowas nicht zulassen.
Das ist wahr.
Ja, sind wir sehr gespannt. Wir kennen uns ja schon ganz, ganz lange. Das muss jetzt, spricht er dann gegen mich oder fällt auf mich zurück, wie lange das schon her ist. Du warst ja noch ganz, ganz jung damals. Ja. Das war, glaube ich, so ein in Berchum, so ein Interviewtraining oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Zusammenhang war.
Ich weiß auch nicht mehr genau, aber sowas in die Richtung war es.
Ich glaube schon, vielleicht auch jetzt im Rückblick, da waren ja noch ein paar von deinen Kolleginnen dabei, die auch musikalisch unterwegs sind. Man hat da schon gemerkt so ein bisschen, dass da nicht unmöglich ist, dass ihr auf Bühnen landet. Hattest du das damals auch schon?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich konnte ich mir nie so richtig was anderes vorstellen. Lustigerweise habe ich dann mal so mit 15, 16 gedacht, vielleicht sollte ich einen Plan B haben, weil man das eben in Anführungsstrichen so macht. Und das war dann aber Journalismus. Und als ich gesehen habe, was man dafür alles geben muss und wie viel Arbeit das ist, dachte ich, ja, kann ich auch in Plan A genauso viel Arbeit stecken. Und letztendlich bin ich sehr glücklich, dass ich das getan habe, weil ich mir gar nichts anderes vorstellen kann, nach wie vor.
Aber du musstest natürlich auch durch eine Durststrecke die letzten Jahre.
Wir alle.
Corona. Wie hast du das oder was hast du getan, um nicht komplett verrückt zu werden, weil keine Konzerte stattfinden können?
Ich glaube, ich bin ein bisschen verrückt geworden, um ehrlich zu sein. Aber ich habe einfach versucht, mich immer mit dem über Wasser zu halten, was meiner Seele gut tat. Also klingt vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber in dem Zusammenhang war es eben auch Musik. Nicht unbedingt zwingend selbst auftreten, Musik machen, aber viel Musik hören. Ich habe, soweit es geht, eben meine Kontakte aufrechterhalten oder ja, Zeit mit meiner Familie verbracht, wo es ging. Und einfach versucht, mich auf die Dinge zu besinnen, die mir außer dem Live-Spielen auch noch Spaß machen. Und es war natürlich schwierig hier und da und es war keine leichte Zeit, ich glaube für die meisten von uns nicht. Gleichzeitig war es aber auch spannend, mal wieder zu sehen, wofür man sonst keine Zeit hat, ne? Und dem Ding dann wieder ein bisschen mehr Zeit zu widmen.
Es sind wahrscheinlich tatsächlich ein paar Platten durch Corona erst entstanden. Also ich kenne hier.
Genau, da kenne ich auch viele, die das gemacht haben.
Der Kleinkrieg hat ja auch irgendwie so ein Stipendium beispielsweise für so eine Soloplatte dann bekommen. Hätte er wahrscheinlich nie gemacht, wenn keine Pause gewesen wäre.
Richtig, ja.
Wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, dass wir auch noch ein bisschen ans Eingemachte wollen. Auch im Vorfeld, als wir zusammenstanden, habe ich dann gleich auch so ein bisschen rumgefragt, wo kommt ihr denn her und so weiter. Und diese Frage nach dem, wo kommst du eigentlich her? Die ist ja häufig einfach nur so gemeint irgendwie, ne? Du hast dunkle Haare und vielleicht auch einen dunkleren Hautteint. Wie erlebst du aktuell unser Land, Deutschland? Also findest du, ja, genau, offene Frage.
Sehr große alte Frage.
Nein, aber mir geht's so, dass ich in manchen Teilen so irgendwie so ein Unbehagen habe und so denke, irgendwie fühlt sich das gerade nicht so an und ich bin ja irgendwie aus der Mehrheitsblase da. Hast du dieses Gefühl auch?
Auf jeden Fall. Also ich lebe ja mittlerweile in Köln. Da muss ich sagen, fühle ich mich auch total wohl in den meisten Situationen, an den meisten Orten. Also ich glaube, da lebe ich einfach auch so ein bisschen in so einer Blase. Gleichzeitig begegnen einem natürlich immer trotzdem Dinge. Also ich bin da in so einer Community-Gruppe, Afrotreff heißt das. Und da höre ich auch immer wieder ja wirklich einfach erschreckende Geschichten und bin dann gleichzeitig wieder schockiert darüber, dass mich das nicht schockiert, dass sowas passiert. Und ich habe das Gefühl, also man könnte ja jetzt ganz weit ausholen, aber hier ist einiges im Gang, was wir aufhalten müssen, sollten und hoffentlich auch noch können. Und wenn man das dann aber ausweitet auf die ganze Welt, da gibt es so viele Brandherde gerade, dass man manchmal gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen und wo man aufhören soll, finde ich. Das ist schon, ja, es ist einfach bedrückend, empfinde ich auf jeden Fall genauso.
Gibt ja hier in Hagen den Gandhi, ich weiß gar nicht, ob der damals bei unserem ersten Zusammentreffen auch die Hände mit im Spiel hatte, also Gandhi Shahin.
Das kann sehr gut sein, ja.
Kann sogar sein, der mit einer Jugendgruppe jetzt ein Video gedreht hat, die Rassismusbrille. Und da geht es unter anderem auch darum, man geht in einen Bus und der freie Platz neben jemandem wird dann so mit der Tasche so zugestellt, dass der sich da bloß nicht hinsetzt.
Ah, wie sich das anfühlt sozusagen.
Ja. Sind das so Situationen, die du auch kennst, weil die sind ja natürlich, kann man nicht vergleichen, aber ein rassistischer Spruch oder natürlich Gewalt sind natürlich eine andere Nummer, klar. Aber also sind das so diese kleinen Sachen, die du vielleicht auch im Alltag kennst und die dich irgendwann mal genervt haben, vielleicht nicht mehr so?
Ich glaube, ich habe großes Glück gehabt. Zum einen war ich immer irgendwie, ich war ja relativ behütet in Berchum damals als Kind. Ich glaube, das sind andere Voraussetzungen. Und ich muss auch sagen, als Frau mit relativ heller Haut für eine schwarze Frau, die sich so kleidet, wie ich mich kleide. Ich liebe ja 50s-Stil, das ist immer irgendwie elegant. Ich kann mich auf Deutsch ausdrücken. Ich glaube, dass das immer, so traurig das ist, einfach ein Vorteil ist, was diese Dinge angeht. Wenn ich mich damit mit Freunden unterhalte, große schwarze Männer oder auch arabische Männer, die haben da ganz andere Kämpfe manchmal auszutragen. Ich glaube, da bin ich verhältnismäßig einfach gut davongekommen, muss ich sagen.
Halb Italienerin ist die Mama. Richtig. Und Jamaikaner der Papa.
Genau.
Nur mal kurz so, um die Mischung klar zu machen. Und ja, ich denke mal, von deiner Artikulation, siehst du, guck, ich kriege das Wort nicht mal raus.
Ist auch aber ein schwieriges Wort.
Kommst du wahrscheinlich mit einigen da draußen, die, was weiß ich, Kevin oder auch von mir aus Andreas heißen oder irgendwas, auch ganz gut klar. Insofern kann da was dran sein. Du hast jetzt gerade Afrotreff gesagt. Mhm. Ich glaube, so eine der größten Herausforderungen, die so aktuell da sind, ist, dass die Communities irgendwie mal so näher an sich rankommen. Mhm. Jetzt, Afrotreff klingt relativ closed circle. Sprecht ihr darüber? Irgendwie so nach dem Motto, wie kommen wir an die anderen dran? Oder lass uns mal mit anderen Communities sprechen. Ist das Thema bei euch?
Auf jeden Fall. Also der Treff findet einmal im Monat statt. Und da sind meistens ja, 20 bis 50 Leute ungefähr. Und meistens gibt's dann halt ein großes Thema des Abends und zwischendurch und später unterhält man sich dann auch nochmal untereinander über Dinge, die einem begegnen, sei es jetzt in dem Kontext, über den man vorher schon gesprochen hat oder eben in anderen. Und da kommen immer wieder, ja, einfach die unterschiedlichsten Dinge auf natürlich, ne? Und Francis, das ist der Initiator, der dahinter steht, der versucht immer alles Mögliche, um sich mit allen möglichen Menschen und Communities zu vernetzen und einfach, ja, ist einfach eine sehr, sehr gute Seele, würde ich sagen. Definitiv.
Ich frage in letzter Zeit immer gerne Leute, also alle eigentlich, die ich treffe, ob die so eine Wahlempfehlung, das klingt jetzt, du sollst mir jetzt keine Partei sagen, die man wählen muss, also. Genau. Aber meine Comedy-Figur beispielsweise, da habe ich das mal so formuliert, dass der so vorsteckt, wenn man Kreuz gerade machen will oder so, dass man nochmal kurz drüber nachdenkt, das nicht so aus dem Reflex zu machen oder so. Und dann überlegen, ist das wirklich das Kreuz, was ich machen will? Mhm. Also so in die Richtung soll es eher gehen. Wie guckst du so auf die Wahlen, die jetzt anstehen? Du hast ja gerade auch schon von Verhindern möglicherweise gesprochen. Also was würdest du dir wünschen von den Leuten, die in die Wahlurne oder in die Wahlkabine besser gesagt reingehen?
Was würde ich mir wünschen? Nachdenken ist schon mal ein guter Ansatz. Das finde ich gut. Kurz innehalten. Und ansonsten würde ich mir von vielen wünschen, dass sie zur Besinnung kommen, um es mal harmlos auszudrücken. Und dass diejenigen, bei denen der Zug schon lange abgefahren ist, hier muss ich mich ja nicht beherrschen, wo der Zug abgefahren ist, ja, dass es davon einfach nicht so viele gibt, dass das ganze Übel überhand nimmt. Das ist eigentlich mein größter Wunsch gerade, weil wir, glaube ich, alle, die das nicht möchten und die darunter leiden würden oder Menschen kennen, die darunter leiden würden, sich gerade einfach gruseln und nur noch hoffen und sich überlegen, was sie dagegen tun können.
Diese Demonstrationen waren ja irgendwie schon so ein Mutmacher, fand ich jetzt so, weil da so alle hingegangen sind und man einfach dieses Bedürfnis gemerkt hat, ein Statement zu machen. Wie hast du diese Demonstration gesehen? Bist du auch zu einer hingegangen?
Ich war auch in Köln um den Heumarkt rum. Das war eine riesen Demo. Ich bin da gar nicht nach vorne gekommen. Also es war einfach Wahnsinn, wie viele Menschen da waren. Das war auch mitten unter der Woche. Das hat mich persönlich auch beflügelt und mir ein besseres Gefühl gegeben, dass es vielleicht noch genug Menschen gibt, die aufstehen würden und wollen. Ich habe aber auch Stimmen gehört von Menschen, die gesagt haben, naja, es wirkt irgendwie so ein bisschen wie Black Lives Matter. Jetzt gehen wir einmal auf die Straße und in 2 Wochen ist das Thema wieder vom Tisch. Das konnte ich ansatzweise verstehen, aber ich bin gleichzeitig auch eine unverbesserliche Optimistin und ich möchte mir einfach diesen Glauben daran nicht nehmen lassen, dass wir das Ruder noch umreißen können. Sonst werde ich wieder verrückt und das hatten wir in Corona schon.
Noch schräger fand ich ja die Nummer, dass die alle 60 Euro und eine Bratwurst gekriegt haben. Mhm. Dass das also gestaged war.
Ja.
Das, die sind dann halt fand auch schon verrückt.
Ja, sehr interessant. Sehr, sehr interessante Überlegung.
Ja. Was kann man denn eigentlich, damit können wir vielleicht den Kreis schließen, was kann man als Sängerin, die vielleicht die Art Musik, die du machst, macht und damit unterwegs ist, was kann man da ausrichten? Ist an so einem Abend, wenn ihr spielt, ist das ein Thema? Vielleicht auch nur dadurch, dass es halt kein Thema ist, weil alle einfach miteinander Musik machen?
Das möchte ich gerne glauben. Ich weiß aber natürlich auch nie, wer da im Publikum sitzt und zuhört. Also ich bin mir sicher, dass ich in der Vergangenheit auch schon viele Konzerte gespielt habe, in unterschiedlichen Bands, aber auch bei denen Menschen im Publikum saßen, die sehr wohl Parteien wählen, die eigentlich nicht so richtig möchten, dass ich hier bin, um es ne, gelinde auszudrücken. Was ich aber immer wieder so als Hoffnungsschimmer sehe und was ich an Musik so schön finde, ist, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, sich einzubringen oder den Menschen was mitzugeben. Ich glaube, die einen sind eben aktivistisch unterwegs, schreiben vielleicht auch gesellschaftskritische Texte und sind ganz offen mit ihrer Botschaft und wollen aufrütteln und Dinge aufzeigen. Und die anderen sorgen vielleicht eher so ein bisschen für die Flucht aus dem Alltag und geben den Menschen dadurch Kraft. Ich kann gar nicht so genau definieren, was ich mache. Ich bin nicht an vorderster Front. Es gibt ein paar Texte, die sind kritischer, ein paar Texte, die eher ja, Eskapismus sind. Aber ich finde es so schön, dass das beides funktioniert. Und ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich das Lächeln auf den Gesichtern der Menschen sehe und ja, mit dem Gefühl nach Hause gehe, dass ich die mit mehr Energie nach Hause geschickt habe.
Dann wünsche ich dafür viel Spaß vor allen Dingen
danke.
Auch, wenn ihr unterwegs seid. Und ja, bei nächster Gelegenheit schaut ihr dann einfach hier wieder rein.
Ja, gerne. Wir freuen uns schon.
Dankeschön.
Danke dir.
Radio Hagen, der Podcast.